Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 148. Folge unseres Podcasts.
Immer wieder werden wir von unseren Gästen gefragt, wo und wie beobachtet man am besten die Eisbären in der Natur? Ja, und ich könnte mir keinen besseren Partner für dieses Podcast-Interview vorstellen als den lieben Henry. Hallihallo, grüß dich, wie geht's dir? Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, mir geht's gut, wie geht's dir? Lange Zeit ist her, hä?
Ja, genau. Also zumindest für unsere Hörer ist es länger her, dass du dir die Zeit nehmen konntest und uns mal wieder ein bisschen mit in deine Welt entführen konntest. Und ja, wie geht's uns, Henry? Ich meine, wir haben aktuell 30 Grad, wir sitzen beide nicht auf dem Schiff im Eis, wir haben definitiv was falsch gemacht gerade, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Aber wir dürfen zumindest ein bisschen übers Eis reden und über das, was dort passiert. Das ist ja auch immer wieder schön.
Genau. Wie heißt es immer so schön? Hitzige Debatten über kalte Themen.
Ja, ach genau. Ah, das habe ich gesucht. Ach, perfekt. Wie immer, Sie sehen, liebe Hörer, es ist immer wieder sofort wie nach Hause kommen, wenn Henry in unserem Podcast kommt. Das passt gleich wieder. Henry, Mensch, immer wieder werden wir gefragt, wie und wo beobachtet man eigentlich so die Eisbären am besten? Und naja, unsere Lieblingsantwort ist ja wahrscheinlich, es kommt drauf an.
Absolut.
Aber wir gehen heute mal ein bisschen mehr ins Detail, glaube ich. Wir geben heute mal so einen kleinen Mini-Leitfaden und schauen mal, ob das vielleicht auch so ein bisschen für die Planung hilft. Welche Gebiete sind denn am besten geeignet, um Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten? Und abgesehen davon, dass man in den Zoo geht, das wäre jetzt wahrscheinlich deine liebste Antwort.
Du kennst mich zu gut. auf jeden Fall die Arktis. In der Antarktis haben wir da echt Schwierigkeiten, welche zu finden.
Weil in der Arktis, ihnen das immer verdecken.
Ja, genau. Die verjagen die Eisbären. in der Arktis haben wir verschiedene Regionen, wo wir die echt schön oder gut sehen können. Im Moment leider nicht anfahrbar. Die russische Arktis, Wrangel Island, ist, glaube ich, da ganz, ganz hoch im Kurs. In Spitzbergen natürlich, das Wohnzimmer der europäischen Arktis. Ostgrönland, Nordostgrönland ist da definitiv gut, wenn man auf dem richtigen Schiff zur richtigen Zeit unterwegs ist. Mhm. Und die Nordwestpassage, ganz klar. Mhm. Nordwestpassage, glaube ich, der Ort, wo wir die höchste Konzentration in einem relativ überschaubaren Gebiet haben, was mit dem Schiff befahrbar ist. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja, Franz-Josef-Land natürlich auch nicht zu vergessen, klar.
Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die kanadische Arktis angesprochen. Und das ist ein Thema, was wir eben immer wieder auch als Frage gestellt bekommen, weil man eben auch diese Bilder schnell suggeriert bekommt. Es gibt den Ort Churchill. Würdest du zum Eisbären beobachten nach Churchill gehen oder lieber auf Expeditionskreuzfahrt? Und wenn ja, warum das eine von dem anderen?
Also Churchill interessiert mich persönlich. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Prinzipiell bin ich kein großer Fan davon. Das ist landgestützt. Wir befinden uns da an der Südküste der Hudson Bay. Und das ist im Grunde der Rückzugsraum, wenn das Meereis sich zurückbildet. Und ansonsten sind die im Winter auf dem Meereis in der Hudson Bay, die ist halt komplett zugefroren. Mhm. Und dann jagen die eben halt dort und sind auf ihrem normalen Lebensraum. Aber sie kommen dann, wenn das Eis sich zurückbildet, an Land und haben dort eine. Also Churchill ist im Grunde an einer Flussmündung und da ist halt das letzte Meereis, das heißt die relativ große Hudson Bay Population, die konzentriert sich, wenn das Eis zurückgeht, dann um diese Region in Churchill, und darum hat sich da so ein bisschen wie Whale Watching in verschiedenen Regionen, eben dort Polar Bear Watching als Industrie herausgebildet. Da fährt man dann diesen großen Tundra Buggies durch die Tundra und kann dann eben halt die Eisbären sehen. Das sind große Monster-Trucks, wo man dann drin sitzt mit gepanzerten Scheiben und Pipapo. Und dann kann man sich die eben halt von da angucken und die Eisbären kommen direkt ran an die Fahrzeuge. Stellenweise stellen die sich auf und gucken halt in die Fenster rein, weil die auch wahnsinnig neugierig sind. Ist jetzt nicht meine bevorzugte Form von Tourismus. Ich bevorzuge tatsächlich, die in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Und das ist natürlich das Eis. Und da bieten sich andere Destinationen an und andere Schiffe, also andere Fortbewegungsmöglichkeiten.
Also dementsprechend für dich lieber die Expeditionskreuzfahrt.
Absolut. Mhm. Aber ich bin auch ein bisschen, im Englischen sagt man biased. Wie hat man vorbelastet?
Ja, vorbelastet. Absolut. Sind wir beide, wobei ich dazu sagen muss, du hast das ja eben ganz schön nochmal dargestellt mit Churchill. Aber es ist natürlich so, das darf man auch nicht vergessen, wir haben eben in Churchill auch nicht immer die Garantie, Eisbären zu sehen.
Das ist wohl wahr, aber das haben wir halt nirgendwo.
Genau, richtig. Also
das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Ne? Also wir sehen halt das Marketingmaterial von all den Reedereien oder überhaupt großen Anbietern. Und da wird immer viel mit Nahaufnahmen von Eisbären geworben. Und wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt keine Garantie. Wir haben durchaus Abfahrten, wo wir keinen einzigen Eisbären sehen. Das passiert.
Genau. Das passiert aber eben in Churchill auch. Und insofern ist es immer wichtig, auch da nochmal ganz klar, es gibt keine Garantie, egal wofür man sich entscheidet. Ne?
Absolut.
Genau. Zu welcher Jahreszeit ist die Wahrscheinlichkeit denn am höchsten, Eisbären in freier Wildbahn zu sehen? Für uns ist es so normal, aber wir wollen ja heute einfach mal von Anfang an so ein bisschen bei Adam und Eva anfangen, was die Eisbärenbeobachtung angeht.
Auch hier, das kommt darauf an. Also wenn wir uns im Frühjahr in die Arktis bewegen und das Glück haben, auf einem Eisbrecher unterwegs zu sein, das heißt, wir gehen dann schon in einer sehr, sehr zeitigen Saison in die Region rein, wir gehen halt in den Lebensraum rein, in das Eis direkt, da hat man gute Möglichkeiten, Eisbären zu sehen. Und ich glaube, ich habe noch nirgendwo so viele Eisbären in so einem kurzen Zeitabschnitt gesehen, wie vom Eisbrecher aus um einen herum. Ansonsten der Frühsommer, wenn sich das Eis langsam zurückbildet, in Spitzbergen zum Beispiel, sobald das Meereis Spitzbergen verlässt, haben wir gute Möglichkeiten, die in und um Spitzbergen zu finden, weil die sich dann auf Land zurückziehen oder mit der Eisgrenze wandern. Und dann hat man eben die Möglichkeit, entweder die an Land zu sehen oder mit dem Schiff weiter nördlich Richtung Eisgrenze zu fahren und sie dann auf dem Meereis zu sehen. Und in Kanada, in der kanadischen Arktis, Nordwestpassage, ist das sehr, sehr ähnlich. Da verschwindet das Meereis leider inzwischen sehr zeitig. Das heißt, wir haben dort eine sehr viel höhere Chance, Eisbären an Land anzutreffen als auf Eis. Es sei denn, man fährt sehr weit nach Norden, ich sag mal so Ellesmere Island oder Queen Victoria Islands in der westlichen Nordwestpassage. Da hat man dann auch die Möglichkeiten, dann in der Beaufortsee die tatsächlich auf dem Meereis anzutreffen.
Es gibt ja auch spezielle Reisen, die sich so ein bisschen auf Eisbärenbeobachtung spezialisiert haben. Du hattest eben eingangs schon gesagt, der Frühsommer ist so etwas, wo man immer wieder sagt, wir machen so Kurztouren, die gehen dann in den Nordwesten und noch ein bisschen Richtung Packeisgrenze, also Richtung Norden von Spitzbergen zum Beispiel. Sprich, das ist eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite gibt es aber ja auch die Umrundung und ich persönlich finde immer, dass man gar nicht sagen kann, dass man auf einer Umrundung später im August weniger Eisbären sehen kann, denn wir verbringen ja eigentlich auch mehr Zeit in der Hinlopenstraße. Das ist ja auch eine schöne Region dafür, oder?
Ja, also die Hinlopenstraße ist in Spitzbergen eines der, ich sag mal, Epizentren für Eisbären. Genau. Gerade weil in der Hinlopenstraße das Meereis sich als letztes zurückbildet. Wir haben da einfach sehr gute Bedingungen, dass das Meereis dort länger bleibt. Das gleiche gilt natürlich östlich von Nordostland Richtung Kvitøya, genau. Und da haben wir eben halt auch die Möglichkeiten, noch Eisbären sehr viel später zu sehen als zum Beispiel im westlichen Spitzbergen. Mhm. Und da ist halt auch mal die Gefahr, wenn man eine Umrundung bucht, ist ein anderes Thema, dass man das auch erwartet. Aber auch da haben wir sehr häufig einfach die Probleme, dass das Eis noch zu dicht ist und wir einfach nicht durchkommen, weil die meisten Schiffe keine Eisbrecher sind. Und dies aber als Chance wahrzunehmen, dass man eben tatsächlich die Möglichkeit hat, Eisbären auf dem Eis in der Hinlopenstraße direkt beobachten zu können, das ist dann eben halt der Ausgleich dafür.
Absolut, so sehe ich es auch. Also, und das tut der ganzen Sache ja wahrlich keinen Abbruch.
Nee, überhaupt nicht.
Welche Vorbereitung sollte man denn treffen, um eine erfolgreiche Eisbärenbeobachtung zu gewährleisten?
Wenn warme Kleidung. Warme Kleidung und Geduld.
Demut?
Absolut Demut. Also ich glaube, man muss ja auch wirklich unterscheiden. Wir sind hier nicht auf einer Safari und das ist kein Zoo. Das sage ich, als wenn ich Expeditionsleiter bin, das sage ich immer am Anfang einer Reise. Was wir hier machen, ist wirklich, wir suchen nach Wildlife, nach den Tieren. Eisbären sind Nomaden. Die bewegen sich in einem unfassbar großen Areal. Die haben keine vorgesteckten Pfade, die sie laufen. Es ist nicht wie der Rotfuchs, der immer den gleichen Weg läuft, oder Rehe, die immer die gleichen Schneisen schlagen. Der läuft tatsächlich kreuz und quer. Und der hat ein sehr, sehr großes Spielfeld, was für uns sehr schwierig zu überschauen ist. Mhm. Und wer schon mal in der Arktis unterwegs war und versucht hat, mit dem Fernglas auf dem Meereis Eisbären zu beobachten oder zu finden, der weiß, dass das... Ja, der weiß, das ist eine olympische Disziplin. Ja. Also da gibt es auch Kollegen, die sind deutlich erfolgreicher als andere. Ich war nie ein wirklich guter Distanzspotter, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da gibt es Kollegen, die das deutlich besser können. Christian Engelke zum Beispiel, Mensch, der hat mich fasziniert, ne? Wie der das geschafft hat, auf so eine weite Entfernung Eisbären zu spotten. Da bin ich immer noch hin und weg. Die sind natürlich auch gut getarnt für diese Umgebung. Ne? Das macht das Ganze eben halt tatsächlich schwieriger. Und dann muss man eben tatsächlich auch sich einfach im Klaren darüber sein, dass, wenn wir einen Eisbären sichten, die Wahrscheinlichkeit, dass er direkt neben dem Boot ist, fast null ist. Also das ist wirklich was, was dann ein bisschen dem Marketingmaterial widerspricht. Also wir versuchen eben halt mit großen Bildern von Eisbären zu werben. Aber es gibt inzwischen leider verschiedene Regularien und Richtlinien, die es uns verbieten, direkt neben dem Eisbär Halt zu machen. Wenn der Eisbär aus eigener Kraft auf uns zuläuft, dann gibt es da immer noch so ein bisschen Spielraum, das zu verargumentieren. Aber im Großen und Ganzen sind wir tatsächlich angehalten, 200 bis 500 Meter Distanz zu den Tieren zu halten. Und das ist natürlich auch eine Sache, das ist schwierig, den Gästen zu erklären, zu vermitteln, dass es zum Schutz der Eisbären ist. Zum anderen, 200 bis 500 Meter ist schon eine ganz schöne Entfernung. Ne? Wenn man dann eben tatsächlich jetzt nicht das allerbeste Fernglas hat oder eben halt nicht diese 600 mm super Zoom-Linse hat, dann macht das schon einen großen Unterschied. Das muss man einfach auch ganz ehrlich sagen. Ne?
Genau, ich gehe ja auch mit einem 600er Objektiv tatsächlich dorthin und mache meine Fotos, und das ist eben genau der springende Punkt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wir reden von einem Raubtier. Es ist das größte Landraubtier unserer Erde. Und man möchte auch nicht dicht an dicht mit dem Eisbären stehen.
Nee, absolut, absolut. Also wir sehen eben halt auch die Zwischenfälle, die jedes Jahr gemeldet werden. Die sind in allererster Linie, und da nehme ich eine Zahl von 100% in den Mund, Missachtung von Richtlinien seitens der Menschen, die sich da im Territorium der Eisbären bewegen. Und das versuchen wir eben tatsächlich zu minimieren oder zu verhindern als Guides an Bord. Und deswegen gibt es eben halt so viele strikte Regeln, mit denen wir da rumspielen.
Ja. Die auch mittlerweile ja Gott sei Dank auch hart bestraft werden, wenn man sie nicht einhält.
Oh, ne? Ja.
Also von Streichung, dass man nicht in den Regionen mehr fahren darf, man bekommt die Genehmigung nicht mehr, Geldstrafen, da ist ja alles mit dabei letztendlich.
Absolut, ja.
Genau. Und unabhängig davon ist es ja auch so, das muss man auch eben dazu sagen, wenn es wirklich zu diesen ungewollten Begegnungen Eisbär und Mensch an Land gleichzeitig kommt, und es entsteht ein Notfall und der Eisbär macht das, was er eigentlich in seiner Natur macht. Er fängt an, den Menschen zu jagen. Dann ist es meistens der Eisbär, der dann erschossen wird und den Kürzeren zieht. Insofern, um das eben auch zu vermeiden, wenn wir nur Gast in der Region sind, ist es eben wichtig, dass wir diese Abstände auch einhalten.
Und ich würde das schon schärfer ausdrücken, das ist nicht meistens, das ist überwiegend der Eisbär, der dann erschossen wird und nicht der Mensch, der stirbt. Also das Verhältnis von getöteten Menschen von Eisbären oder getötete Eisbären zu Menschen ist 90 zu 10.
Ja.
Also wenn wir uns das mal angucken, da ist ein absolutes Missverhältnis da, und die Eisbären können überhaupt nichts dafür.
Absolut bin ich bei dir. Wie kann man sich denn von diesen oder auf diese extremen Wetterbedingungen, die wir ja nun in den Regionen auch haben, und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wenn es heißt Polarbär oder Eisbär, alle stürmen nach draußen, alle stehen oben an Deck und manchmal, das kommt einem manchmal wie 10 Minuten vor, aber man ist dann doch irgendwie 2 Stunden teilweise manchmal oben an Deck und schaut zu. Wie kann man sich auf diese extremen Wetterbedingungen vorbereiten? Was tun die Reedereien auch zum Teil für die Gäste schon im Vorwege dabei?
Die meisten Reedereien stellen Parkas zur Verfügung. Mhm, und genau. Die sind ganz, ganz wichtig. Die neuen Schiffe haben in der Regel ein Mudroom oder ein Ready Room, wo die in den Spinden hängen. Das ist logistisch super für Anlandung, nicht so super für Eisbärensichtung, wenn man dann meistens in der Kabine ist oder im Vorlesungsraum oder im Theater oder so. Das muss man einfach auch wissen. Ich bevorzuge ja eine warme Außenlage bei mir auf der Kabine zu haben, damit ich schnell reagieren kann. Und dann ist es tatsächlich, wenn der Call kommt, wenn aufgerufen wird, dass ein Eisbär gesichtet ist, so schnell wie möglich raus, das nötige Zeug dabei haben, sich warm anziehen, Handschuhe nicht vergessen, ganz wichtig.
Wenn man ganz die ganze Zeit wichtig.
Ferngläser hält oder eine Kamera, das Erste, was euch abfällt, sind die Hände. Das ist so unfassbar kalt. Eine Mütze. Ja? Mütze, Handschuhe. Wer tatsächlich eine empfindliche Nase hat, sollte sich vielleicht auch einen Schal über die Nase ziehen. Aber im Prinzip ist es dann tatsächlich auch die Begeisterung, die uns so ein bisschen die Temperaturen vergessen lässt.
Also, absolut, das Adrenalin, was dann
kommt.
Ach, herrlich, ja.
Wenn man dann eben nicht 2 Stunden wartet, dass der Eisbär aus den 5 Kilometern Entfernung näher ans Schiff kommt, sondern tatsächlich eine gute Sichtung hat, relativ nah, dann vergisst man diese Temperaturen sehr, sehr schnell. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Ziel der Sache, dass man eben diese Begeisterung hat. Der Grund, warum die meisten Leute eben halt in diese Region fahren.
Ja, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, welche Rolle spielt denn so die Verantwortung der Reederei? Also jetzt sieht man, man bekommt den Ausruf, Eisbär in Sicht, alle gehen raus an Deck, beobachten das. Und dann gibt es gewisse Geschichten, die Reedereien eben auch zum einen beachten müssen, um das Tier nicht zu stören. Welche sind das zum Beispiel? Woran merkt ihr, dass das Tier gestört ist? Also
da gibt es verschiedene Verhaltensmuster und das ist tatsächlich auch eine Kategorie für sich, die man als Guide lernen muss. Wie verhält sich ein Bär, der gestresst ist, der sich gestört fühlt? Was wir sehr häufig sehen, ist Kopf von links nach rechts wippen zum Beispiel. Ne? Das ist eine Stressreaktion. Ein gähnender Bär ist kein Bär, der müde ist. Ein gähnender Bär ist ein Stresssymptom. Das ist tatsächlich ein klares Zeichen, dass wir zu nah sind, dass der Bär sich gestört fühlt. Wenn der Bär, der gelegen hat und geschlafen hat, aufsteht und wegtrollt, wenn er sich wegdreht, wenn er vom Schiff wegläuft, nicht nachsetzen. Ja? Einfach ziehen lassen, beobachten, wie er sich bewegt. Das sind ganz klare Stresssignale. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe davon, die für uns einfach auch wichtig sind, aus der Entfernung zu beobachten und dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt eben auch nochmal an die Situation, wir gehen an Land, gerade auf Spitzbergen, da gibt es ja auch eben immer Sicherheitsvorkehrungen, die ihr trefft. Wie sehen die aus, damit eben genau diese Zwischenfälle nicht passieren?
Ja, zum einen schauen wir uns die Landestellen schon sehr, sehr genau an, wenn das Schiff sich in Position begibt. Und das kann manchmal eine ganze Weile dauern, dass wir eben tatsächlich eine Aufklärung vor Ort haben. Dann wird das erste Zodiac mit dem Landeteam quasi rausgesandt. Und das Landeteam, das erklärt die Landestelle nochmal zu Fuß. Und bei den meisten Reedereien, und das ist auch, glaube ich, die einzig vernünftige Art und Weise, wie man das macht, ist in Paaren, dass dann immer 2 Leute losziehen und sich größere Hindernisse anschauen, hinter denen sich ein Bär verstecken kann, wo ein Bär übersehen werden kann vom Schiff aus. Wir haben Signalpistolen dabei, wir haben Schusswaffen dabei, also Flinten. In bestimmten Regionen sind die Pflicht. In der kanadischen Arktis zum Beispiel ist es eine Schrotflinte, kein Büchsengewehr. Und in der russischen Arktis ist das überhaupt nicht erlaubt. Da dürfen das nur die Park Ranger. Und für uns ist das tatsächlich das allerletzte Mittel. Also die Signalpistole ist im Grunde das, was wir am häufigsten einsetzen wollen, wenn wir einen Eisbären haben. Dafür muss er aber auch eine entsprechende Distanz haben. um ihn damit verjagen zu können. Wir haben aber auch in der Vergangenheit vor Covid festgestellt, in den letzten Jahren vor Covid, dass es einige Eisbären gibt, die so ein bisschen resistent geworden sind gegen Signalpistolen und sich trotzdem weiter auf uns zu bewegen. Und dann muss man ganz klar entsprechende Schutzmaßnahmen treffen. Das eine ist natürlich der Schutz des Lebens durch die Schusswaffe. Mhm. Aber für mich persönlich ist die Schusswaffe eigentlich keine Option. Ich versuche, die Landestelle so schnell wie möglich zu evakuieren und den Bären weiträumig aus dem Weg zu gehen, dass wir eben tatsächlich von der Schusswaffe keinen Gebrauch machen müssen.
Perfekt. So soll es sein. Wenn alles gut geht, und das ist ja, sag ich mal, 90% der Fälle, wir stehen oben an Deck, wir sehen den Eisbären. Welche Situation beobachten wir am häufigsten bei den Eisbären? Du hast vorhin schon mal kurz über Land, über Eis gesprochen. Was ist so der klassische Alltag, das, was wir bei Eisbären beobachten können?
Der Eisbär, der ist halt am häufigsten unterwegs. Ne? Also der trottet durch die Gegend auf der Suche, ob er tatsächlich einen Geruch von Robben aufnehmen kann irgendwo oder von irgendwas, was ihn interessiert und entsprechend dann sich in eine Jagdposition begebt. Oder für uns von den Schiffen aus, wir versuchen vom Schiff aus uns häufig von der windabgewandten Seite zu nähern, dass eben der Bär keinen Geruch aufnehmen kann vom Schiff. Aber generell sind die Tiere unfassbar neugierig. Das heißt, wir sehen sehr häufig, dass er versucht rauszukriegen, was ist das für ein Ding da? Ist da irgendwas Interessantes? Was machen die da? Und dann haben wir eben tatsächlich auch häufig die Möglichkeit zu sehen, wie der sich auf die Hinterpfoten stellt, um sich größer zu machen, um besser Geruch wahrzunehmen. Man muss dazu wissen, dass die Augenleistung des Eisbären ungefähr so ist wie die des Menschen. Also wenn wir jetzt das Fernglas wegnehmen, dann haben wir ein gutes Verhältnis dafür, was der Eisbär sieht. Er sieht ähnlich wie wir, aber dessen Nase ist so unfassbar gut ausgeprägt. Ne? Also der kann deutlich mehr Geruchsspektrum wahrnehmen als wir und das versucht er dann entsprechend Nase so weit wie möglich in die Luft und versucht alles aufzusaugen, was geht.
Ja, geben wir noch ein paar Beispiele, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Wir sind letztes Jahr beide mit der Chaco unterwegs gewesen. Wir hatten Eisbären, die ja bis an die Tür, hätte ich fast gesagt, der Chaco rangekommen sind aufs Eis. Wir hatten Eisbären-Mama mit Eisbären-Babys auf dem Eis. Wir hatten Eisbären an Land, die sich ja zum Mittags-Yoga begeben haben. Das sind so die Klassiker, die man eigentlich sieht, ne?
Ja, man muss eben halt auch tatsächlich dazu sagen, mit der Chaco hat man eben tatsächlich auch die Möglichkeit, sich direkt in das Territorium des Eisbären festzusetzen. Mhm. Das heißt, wenn man das ist halt ein Eisbrecher, ist der einzige verfügbare Eisbrecher im Moment in der Industrie. Und wenn wir den ins Eis setzen und warten, dann kommen die Eisbären von ganz allein, weil die eben so neugierig sind und weil die über kurz oder lang die Scholle, in der wir sitzen, überqueren. Und dann hat man eben tatsächlich die Möglichkeit, Eisbären aus allernächster Nähe zu beobachten, weil die einfach so unglaublich neugierig sind und wirklich rauskriegen wollen, was das ist.
Absolut. Ja, das ist die eine Sache mit dem Eisbrecher, was wir letztes Jahr ja auch beide echt in Hülle und Fülle erleben durften. Das heißt aber nicht, liebe Gäste oder Hörer, dass Sie nur mit dem Eisbrecher diese Chance haben. Unser Christian Hoppe ist ja auch jetzt gerade auf Spitzbergen mit der Hanseatic Spirit unterwegs gewesen. Eins der ersten Schiffe, was jetzt eine Umrundung geschafft hat, Ende Juni dann doch letztendlich durch die Hinlopenstraße gekommen ist. Die hatten 13 Eisbärensichtungen auf dieser Reise, 12 Tage. Und der Eisbär ist bis auf 10 Meter auch direkt ans Schiff gekommen, also ans Eis oder auf dem Eis. Und das geht eben auch auf anderen Schiffen, aber die Chance ist relativ gering im Gegensatz zu der Le Commandant Chaco, wo einfach die Eisbären schon fast eine Garantie sind, wenn man in den Regionen unterwegs ist.
Ich glaube, man muss halt einfach verstehen, dass es eine andere Form der Beobachtung ist. Ne? Also wenn ich mit der Chaco direkt im Eis sitze, dann ist das sehr häufig ein Warten. Und einfach darauf warten, dass der Eisbär kommt. Wenn ich mit anderen Schiffen unterwegs bin, dann ist es ein aktives Suchen. Und das ist tatsächlich für uns eben auch als Guides ein wichtiger Teil dieser Reise, dass wir die Anlandung gut organisieren und parallel dazu Ausschau halten, dass wir einen Eisbären auf dem Eis irgendwo finden und dass wir eben halt das beobachten können. Das ist ganz einfach eine andere Form der Beobachtung. Nicht weniger gut, nicht weniger aufregend. ist halt tatsächlich nur anders.
Absolut, genau. Wie können denn Touristen dazu beitragen, wenn wir jetzt auf diesen Expeditionsschiffen oder auf dem Eisbrecher unterwegs sind, wie können wir dazu beitragen, den Lebensraum der Eisbären vielleicht auch zu schützen und die Auswirkungen so ein bisschen auf den Reisen auch auf die Umwelt zu minimieren?
Versuchen, mit neueren Schiffen unterwegs zu sein, die halt deutlich weniger Emissionen auswerfen. Ansonsten, wir müssen der Ehrlichkeit halber schon sagen, dass wir, egal was wir machen, werden immer einen Einfluss auf die Region haben. Aber das ist halt der Grund, weshalb wir diese Guidelines, diese Richtlinien haben, dass wir eben einen bestimmten Abstand zu den Tieren halten, dass wir, wenn wir feststellen, die Tiere sind gestresst, uns zurückziehen. Das gehört dazu und das muss von den Gästen halt dann auch verstanden werden, dass wir das jetzt nicht machen, um das beste Foto der Gäste zu verhindern oder dass unser Fotograf ein besseres Foto hat als der Gast, sondern es geht einzig und allein um den Schutz der Tiere. Und darüber hinaus, wenn man draußen an Deck ist, einfach auch Ruhe bewahren, einfach mal den Mund halten und genießen, einfach mal nur schauen. Und das nicht alles kommentieren, weil Geräusche auf dem Eis sehr, sehr schnell, sehr weit reisen und die meisten Eisbären tatsächlich verschreckt werden von Geräuschen.
Mhm. Absolut. Also auch das Thema, wenn es heißt Eisbär in Sicht, die Durchsage kommt, sollte man nach draußen gehen, es sollten nicht alle, oh mein Gott, schau mal da und hast du gesehen, da links, Stück weiter, 12 Uhr. Also ne, man sollte gucken. Dass, und das ist so schön, das erlebt man dann auch, wenn man eben unterwegs ist und nach dem ersten, zweiten Mal haben die meisten Gäste das raus, dann ist Totenstille. Totenstille da oben auf dem Deck. Man könnte eine Stecknadel fast hören, wenn sie aufs Eis fällt.
So muss das auch sein, wirklich. Also genau. Das ist wirklich das Entscheidende. Wenn man die Ruhe dann hat, dann kommt der Eisbär raus. Die Chance, dass der Eisbär kommt, einfach sehr viel höher.
Absolut, genau. Henry, jetzt haben wir ganz, ganz viel von dir gelernt nochmal zum Thema Eisbärenbeobachtung. Wir fassen zusammen, man braucht ein Fernglas oder ein großes Teleobjektiv. Man braucht vor allem Demut und Geduld. Man muss sich freuen, wenn die Natur uns die Möglichkeit gibt, dass wir sie in ihrem Territorium besuchen können und auch beobachten dürfen, die großen, mächtigen Eisbären. Gib uns zum Abschied noch mal einmal deine schönste Eisbärenerfahrung, die du gemacht hast.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf. die schönste Eisbärenbegegnung, die ich hatte, war, glaube ich, meine erste auf Meereis in der Nordwestpassage. Und das war früher Morgen. Ich bin ein bekannter Frühaufsteher und ich war an dem Morgen irgendwas zwischen 5 und 6 auf und bin dann meine Runde ums Schiff gelaufen. Ich habe dann immer meine Tasse Tee und suche mir dann immer einen ruhigen Ort, häufig dann auf der Brücke. Und auf dem Weg zur Brücke habe ich einen Eisbär gesehen, mit bloßem Auge, ohne Fernglas, weil der relativ nah schon am Schiff war und das Schiff nur gedriftet ist. Und die Sonne ging gerade auf und es war eine sehr, sehr tief stehende Sonne und das Licht war unfassbar toll. Ich bin zurück in die Kabine gerannt, habe meine Kamera geholt, weil ich die natürlich nicht ständig dabei habe und bin auf die Brücke gerannt, habe gesagt, lass uns eine Ansage machen und dann haben wir den Kapitän geweckt und der Kapitän und dann eher so, ach, das ist aber so zeitig, das können wir unseren Gästen noch gar nicht antun. Und ich habe ihn angeguckt, doch. Und gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und die haben dann tatsächlich keine Ansage gemacht für eine ganze lange Weile und ich hatte für 1,5 Stunden den Eisbären quasi ganz für mich allein. Und ich habe dann eine Ansage über unseren Funk gemacht, über einen Teamfunk und gesagt, wer sein Radio schon anhat, kommt raus, kommt zum an Deck. Wir haben einen Eisbären sehr, sehr nah. Das war auch, glaube ich, das erste Mal auf dieser Fahrt, dass wir einen Eisbären so nah hatten. Also wir sind ja wirklich mit dem Bug dann an die Eisscholle gedriftet und der Bär ist an uns rangekommen. Der hat dann sich auf die Hinterbeine gestellt, die Tatzen an den Bug gelegt. Und ich glaube um 7:30 oder so haben wir dann eine Durchsage gemacht und dann hatten die Gäste noch mal so 20-30 Minuten mit dem Eisbär und ich hatte 2-2,5 Stunden mit dem. Und
hattest dann ein Privatdate mit ihm.
In der Tat, und es sind dann auch nach und nach ein paar Guides gekommen. Ich habe dann noch mal eine Durchsage über Funk gemacht und gesagt, wenn ihr Gäste irgendwo ums Schiff rumstreuen seht, sagt denen, da ist ein Eisbär, aktiviert die. Und es gab dann hinterher natürlich auch Beschwerden, dass der Kapitän die Durchsage nicht hat machen lassen. Das ist auch in Ordnung so, das darf auch dann gut als Beschwerde kommen, weil für mich ist tatsächlich, wenn Gäste das Geld ausgeben, um da hochzukommen, ist die Tageszeit egal. Die wollen eben tatsächlich hauptsächlich Eisbären sehen. Und wenn man dann eben die Möglichkeit hat, den so nah zu haben, ich kann um 5, 5.30 Uhr nicht davon ausgehen, dass der Bär um 7.30 Uhr, 8 Uhr noch da ist. Und das ist wirklich so ein Schatz. Ich habe, glaube ich, 2000 Bilder oder so mit dem gemacht. Ich habe inzwischen auch zwei davon ausgedruckt bei mir zu Hause hängen und gucke mir die immer wieder gerne an. Ansonsten gibt es so unfassbar viele schöne Momente, aber ich glaube, das war mein absolutes Highlight.
Ja, ja, das ist definitiv, ich kenne die Bilder, die sind wirklich einzigartig geworden. Liebe Gäste, heutzutage, das ist ja schon ein bisschen länger her, die Situation, dass man Gäste morgens um 4 nicht weckt, das gibt es in der Regel nicht mehr heutzutage. Seien Sie sich sicher, Zitat meines Mannes. Nachts um 3 auf der Charcot die Durchsage, wir haben einen Eisbär, 3:01 Uhr, Christina Hillemann, völlig angezogen, mit großer Kamera vorne am Bug.
Das sind also, auch die Kapitäne auf der Charcot, muss man auch wirklich sagen. Das sind zwei Kapitäne, die sich die hauptsächlich teilen, Etienne Garcia und Patrick Marchessault. Und die sind beide absolut verrückt. Also ja. Egal welches Tier gespottet wird, die sind sofort auf der Brücke, wenn sie nicht schon auf der Brücke sind. Und Captain Garcia, der hat es auch tatsächlich drauf, der steht dann früh morgens da barfuß im Bademantel auf der Brücke und kommandiert das Schiff rum und will eben tatsächlich das allerbeste Erlebnis für die Gäste abliefern. Und das hat mich wirklich unglaublich beeindruckt, wie engagiert der dann da über die Brücke hüpft, wie so ein kleines Kind, wenn der Eisbär quasi vorne um das Schiff herumläuft. Ja, im Bademantel. Und dann läuft er vom Steuerbord Brückenflügel über auf die andere Seite. Und das ist schon eine große Brücke, ne? Da muss man schon wirklich
Die ist riesig.
Und das zu sehen, das ist schon recht amüsant, muss man sagen.
Herrlich, herrlich, herrlich. Ich glaube, genau mit diesen Bildern endet dieses Interview. Henry, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die ausführlichen Erläuterungen und diese wunderschönen Bilder von Captain Garcia im Bademantel, die wir jetzt alle im Kopf haben.
Ich habe auch irgendwo noch ein Foto, das ich teilen kann davon.
Super, vielleicht sollten wir noch mal gucken und vorher um Erlaubnis fragen, ob wir das in dieser Folge vielleicht mit veröffentlichen. Liebe Hörer, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit und fürs Zuhören. Und ich hoffe, Sie hatten mindestens genauso viel Spaß wie Henry und ich heute bei dem Thema. Und dass es Ihnen auch ein bisschen was gebracht hat. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Henry, dir vielen, vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.